Hallo und herzlich willkommen zur 76. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge spreche ich endlich mal wieder über Popmusik, und zwar mit Dr. Pop. Dr. Pop war vor kurzem Gast bei uns an der Musikhochschule Lübeck und heißt eigentlich Markus Henrik. Netterweise hat er zugestimmt, auch ohne Honorar ein Gast bei Mehr als Töne zu sein, was mich natürlich sehr freut, da er mit seiner Musik-Comedy-Stand-Up-Show Hitverdächtig aktuell sehr viel in Deutschland unterwegs ist. Außerdem erscheint zurzeit jeden Dienstag eine Folge von ihm in seinem eigenen Podcast Dr. Pops Tonstudio, welcher bei Radio 1 zu Hause ist. Mich hat natürlich interessiert, was Dr. Pop zum Thema Popmusik in der Schule und im Musikunterricht zu sagen hat. Wir blicken auf seine eigene Schulzeit zurück, sprechen über Do's und Don'ts und über große gesellschaftliche Ideale, die wir in der Schule mit Popmusik anstreben können. Viel Spaß beim Anhören unseres Gesprächs.
Starten, sehr gerne. Trink zwischendurch was, wenn es dich stört.
Markus, herzlich willkommen im Podcast Mehr als Töne. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst. Ich finde, du trägst ein wunderhübsches NSYNC-T-Shirt. Das freut mich sehr zu sehen.
Ja, ein Band-T-Shirt. Ich habe die früher ganz oft gekauft, dann waren sie irgendwann aussortiert. Ich habe die dann nur noch zum Schlafen benutzt und jetzt nutze ich sie aber wieder im Alltag, weil... Das ist zwar retro, aber jetzt wieder cool, ne?
Und es passt ja auch irgendwie zu deinem Job, den du gerade machst. Und zu Beginn würde ich dich super gern ein bisschen vorstellen, damit die Leute wissen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben.
Ja, sehr gerne. Hallo erstmal. Ich habe mich ja noch gar nicht gemeldet so richtig. Also guten Tag.
Guten Tag, Markus, von Lübeck nach Berlin oder moin moin. Und was ich gern den Gästen erzählen würde über dich, ist, dass du schon in Paderborn, Detmold, Manchester und Liverpool studiert hast. Und da dachte ich mir so, deine Liebe zur Popmusik, die hat dich sehr konsequent vom Westfälischen in britische Gefilde getrieben. Und du bist dann aber zurückgekehrt, hast in Berlin promoviert, 2013 auch deine Promotion erfolgreich verteidigt, war natürlich in einem popularmusikwissenschaftlichen Thema, Orientalismus in der Popmusik. Und dann hast du aber offenbar entschieden, dein Wissen an ganz anderen Orten verbreiten zu wollen und tust das bei YouTube, in einem RBB-Podcast, im Sat.1 Frühstücksfernsehen und erreichst dadurch natürlich ganz andere Zielgruppen. Und viel mehr Menschen, als das vorher überhaupt möglich war. Und dann habe ich auch über dich erfahren, dass dein Buch Dr. Pops musikalische Sprechstunde sogar ins Koreanische übersetzt wurde und in Südkorea publiziert wurde. Wie kam es eigentlich dazu, dass dein Wissen so weit reist, bis nach Südkorea?
Ich war auch sehr überrascht, weil ich zunächst eine E-Mail bekam, bei der ich dachte, das sei Spam, weil da stand irgendwas mit Dr. Pop und irgendwelche asiatischen Schriftzeichen, die ich jetzt erstmal nicht direkt zuordnen konnte. Dann hat sich aber herausgestellt, das war erstmal eine weitergeleitete E-Mail von meinem Verlag, die mir einfach mitteilen wollte, ja, wir haben eine Zusage hier aus Südkorea von Wall Books, so heißt der Verlag dort, dass die quasi die Rechte eingekauft haben und das Buch übersetzt wurde. Und da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Das ist ja immer was sehr Besonderes, wenn man mitbekommt, dass ein Buch übersetzt wird. Also ich hatte schon mal einen Roman geschrieben und da gab es eine, naja, Übersetzung, also zumindest Übertragung in Blindenschrift. Und das war auch schon sehr schön. Das hat die Deutsche Blindenstudienanstalt in Frankfurt veranlasst, weil das war auch so ein gesellschaftspolitischer Jugendroman. Ist schon ein bisschen länger her, weit über 10 Jahre. Und das war auch ein ganz besonderer Moment. Aber ich muss sagen, also das war jetzt nochmal besonders toll, das mitzubekommen. Und das Buch wurde auch komplett übersetzt. Ich habe auch 5 Exemplare zugeschickt bekommen. Was aber ganz lustig ist, ein paar Worte konnten die nicht übersetzen und die stehen noch immer auf Deutsch in Klammern, zum Beispiel Duisburg und Andrea Berg. Ja. Da gab es im Koreanischen keine Übersetzung.
Und weißt du in beiden Fällen, warum die das wollten? Also sowohl in Bezug auf die Blindenschrift für Jugendliche und sowohl in Korea, oder weißt du das gar nicht?
Ja, schon. Also damals war es so, dass sich mein Roman um das Thema Generation Praktikum gedreht hat. Das war plötzlich in aller Munde das Thema. Es gab auch ein Headline, einen Spiegeltitel sogar dazu. Und ich war so einer der Ersten, der einen Roman dazu geschrieben hat. Und zeitgleich kam auch ein Film in die Kinos zu diesem Thema. Und damals war es noch völlig üblich, dass selbst in Ministerien in Deutschland Praktikanten überhaupt nichts bekommen haben. Und mittlerweile gibt es, ich glaube, nicht nur Selbstverpflichtungen, sondern auch gesetzliche Auflagen, dass man Praktikantinnen und Praktikanten nicht so ausbeuten darf. Und das war damals ja auch die Idee, sich da zu positionieren und auch klar zu machen, wer sich ein kostenloses Praktikum leisten kann, kommt eigentlich auch oft aus besserem Hause. Also das ist auch eine gesellschaftliche Frage. Und der Roman lief damals sehr gut. Ich hatte da auch ein gutes Medienfeedback. Und dann haben die sich, glaube ich, damals entschieden, die wollten das Thema auch jungen Menschen zugänglich machen, die blind sind. Und deswegen wurde das übersetzt. Und jetzt mit dem Musikbuch ist es einfach so, dass es in Südkorea meines Wissens ein sehr großes Interesse für europäische Kultur gibt. Klassische Kultur, aber auch Popkultur. Und mein Buch behandelt so, würde ich mal sagen, 70% Popularthemen und so 30% auch die Klassik. Und dann geht's auch in dem Buch ziemlich stark um das Thema, wie kann uns Musik im Alltag helfen? Also ich habe ungefähr 600 Studien zusammengetragen, die immer wieder die Idee hatten, wo kann Musik irgendwas besser machen im Leben? Also zum Beispiel wurde an der Sporthochschule Köln erforscht, wie man Musik optimal einsetzen kann, um die Sportergebnisse zu verbessern. Und ich habe mich auch damit auseinandergesetzt, wie Musik bei Demenzerkrankungen eingesetzt werden kann und so weiter und so fort. Und also ich glaube, diese Mischung aus Selbstoptimierung und Interesse an europäischer Kultur war das Zünglein an der Waage, dass man in Südkorea gesagt hat, wir wollen das hier auch publizieren. Und dann ist sogar ein Manga entstanden dazu. Also das Buch wird nicht nur übersetzt, sondern es gibt auch so eine Comic-Version und auch meine Wenigkeit als Autor wurde als Manga verewigt. Also es gibt von mir ein Manga-Comic. Ja, das war sehr schön.
Cool. Interessante Geschichten jetzt schon am Anfang. Als du bei uns an der MHL zu Gast warst, da hast du den Studierenden natürlich auch erzählt, dass sie später, wenn sie dann in die Schule gehen und Musik unterrichten, einen sehr verantwortungsvollen Job machen werden. Du hattest eine sehr coole Musiklehrerin und ich würde jetzt gerne hier im Podcast nochmal nachfragen, was hat die denn so ausgezeichnet? Warum war die so toll? Was hat die richtig gemacht?
Ich denke, ich kann sogar ihren Namen nennen, da hat die nichts dagegen. Die Musiklehrerin heißt Julia Deventer. Ich glaube, sie ist jetzt nicht mehr im Schuldienst tätig, war aber immer ehrenamtlich engagiert für auch Jazz-Themen. Ich glaube, das macht sie immer noch. Im Ruhrgebiet hat sie das gemacht. Sie hat die Essener Jazz-Initiative mit unterstützt und hat uns auch angeboten zu jobben. Also wir waren ein relativ kleiner Musikkurs damals. In der Oberstufe, Grundkurs zumindest. Aber der war so gut gestaltet, dass er sich anfühlte wie ein Leistungskurs und man hatte auch irgendwie Lust, weiß nicht, über die Stunden hinaus zu diskutieren und die Lehrerin hat uns dann auch teilweise mal wohin eingeladen, da waren wir mit 5, 6 Leuten irgendwo mal was essen und dann war daneben aber plötzlich irgendwie so ein Jazzkonzert oder so, also es war eine ganz tolle, engagierte Lehrerin. Mir ist einfach hängen geblieben, dass sie einen sehr breiten Fokus hatte auf Musikthemen. Und vorher gab es eine Musiklehrerin, die war auch kompetent und nett, aber sie hat ganz klar für sich gesagt, ich kenne nur die Klassik und bei mir hört es mit Frank Zappa auf, wenn überhaupt. Das hat die mal so ganz klar formuliert. Und ich weiß noch, ich kam damals mal mit Noten an von einem Hit aus den 90er Jahren, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, von Neck. Der heißt Laura Non C'è.
Ja.
So, Laura Non C'è, Eranta Via. Der läuft heute, Gott sei Dank, auch noch im Radio. Und ich habe, ich spreche kein Italienisch, aber ich habe das Lied damals aus Liebe phonetisch gelernt, weil ich war nämlich verliebt in Ruth aus Gelsenkirchen. Und sie mochte das Lied so sehr. Und dann habe ich mich hingesetzt, eine Gitarre genommen und habe das Lied gelernt und bin sogar zu einem, 11 Uhr morgens zu einem Pizzabäcker gegangen bei uns in der Straße, den ich ganz gut kannte, weil ich da oft Pizza bestellt hatte. Und dann habe ich dem das mal sogar vorgetragen, um zu fragen, wie ich das denn so mache. Weil damals konnte man sich ja noch nicht mit YouTube oder so abgleichen. Und also ich habe dieses Lied gelernt und dann habe ich irgendwann mal diese Noten mitgebracht zu dieser etwas konservativ ausgerichteten Musiklehrerin. Und dann war die auch aufgeschlossen, hat sich das angeguckt, aber dann hat die quasi nur so, ja, da. Dann hat die quasi so mündlich einfach nur diese Noten nachgesungen, die sie gesehen hat. Und dann konnte sie damit nichts anfangen. Und dann habe ich zum ersten Mal in der Schulzeit gemerkt, was es halt für einen Clash gibt zwischen die Herangehensweise, sich einfach nur Noten anzuschauen und dann hinterher sozusagen der Interpretation, dem ganzen Gefühl dahinter, was ja auch gerade in der Popmusik sich in den Noten nicht so niederschlägt, ja. Und ganz zu schweigen von meiner Liebe für Ruth damals, ja. Also das gehört ja auch noch dazu, das habe ich der Lehrerin nicht erzählt. Aber also die war, ging damit freundlich um, aber hat ganz klar gesagt, hier sind meine Grenzen. Und die andere Musiklehrerin, das war ganz anders. Also mir ist zum Beispiel der Begriff Blue Note sehr hängen geblieben, weil darüber hat sie sehr oft gesprochen. Also sie hat sehr oft thematisiert, es gibt hier so Noten, die liegen irgendwie zwischen den Noten, die kann man damit gar nicht so richtig erfassen. Und es hatte auch immer automatisch was Gesellschaftspolitisches, also ohne dass sie das in den Vordergrund gestellt hat, wurde uns relativ klar im Musikunterricht, dass die ganze Entwicklung, also die ganze Blues-Geschichte und die Jazz-Geschichte, das ist ja schon irgendwie der Ursprung der populären Musik, wenn man so will, dass man diese ganze Geschichte nicht denken kann, ohne sich drüber Gedanken zu machen, was denn da passiert ist mit der Sklaverei im 19. Jahrhundert und auch danach und vorher schon. Und das fand ich immer sehr stark, dass die sehr weit über den Tellerrand hinausgeschaut hat. Und das war eigentlich auch eine optimale Basis hinterher für mein Studium. Ich will da jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber da ging es auch immer sehr stark darum, eine Entwicklungsgeschichte parallel zu denken zwischen der Mediengeschichte und der Musikgeschichte. Und in meiner Wahrnehmung wird das, wenn man rein klassisch Musik studiert und sich auch daran hält, etwas mehr vernachlässigt. Also man guckt sich natürlich soziologische Themen an, aber wenn man jetzt populäre Musik studiert, so wie ich das gemacht habe, in England oder auch in Deutschland, dann denkt man eigentlich die Mediengeschichte immer ein bisschen mit oder die Gesellschaftsgeschichte. Das ist schon bei uns damals im sehr guten Musikgrundkurs passiert und das rechne ich Frau Deventer sehr hoch an.
Toll, ich muss ihr diesen Podcast schicken oder du dann, damit sie das auch nochmal hört. So, ja, das ist immer gerne, cool, wenn man Lehrerin ist und dann viele Jahre später nochmal sowas hört, welche Wirkung das auf die Leute hatte, mit denen man gearbeitet hat. Das ist echt schön und das ist oft viele, viele Jahre später. Aber du hast jetzt noch nicht aufgelöst, du hast ja Musik als Tool benutzt, um eine Frau für dich zu gewinnen, Ruth. Wie ging das denn aus? Hast du es ihr jemals vorgespielt?
Also, es ist so, auch bei Adele, ich will mich damit jetzt nicht vergleichen, aber ja so gewesen, dass sie ihren Durchbruch erst durch Liebeskummer feiern konnte. Also sie hat das Album 21 veröffentlicht, weil sie ganz schlimm Herzschmerz hatte. Und der Typ, der ihr das Herz gebrochen hat, hat das übrigens mitbekommen und sie dann versucht, ist kein Scherz, vor einem Londoner Gericht zu verklagen mit dem Argument, ich habe dir das Herz gebrochen, ich habe auch kreativen Anteil an diesem Erfolg. Und er wollte dann Geld haben. Das hat Gott sei Dank nicht geklappt. Also mit Ruth und mir wurde es nichts, aber ich habe tatsächlich Lieder für sie geschrieben und mich vermehrt mit Musik auseinandergesetzt und vielleicht, also das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber vielleicht hätte ich auch gar nicht Musik studiert, wenn ich damals nicht ein gebrochenes Herz gehabt hätte. Und dadurch habe ich früh gelernt, dass eigentlich in jedem Schmerz, also damals war das natürlich ganz schlimm, ne, als Teenager, aber in jedem Schmerz auch eine gewisse Chance liegt. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Also wenn mal irgendwas blöd läuft, dann habe ich, wenn es gut läuft, relativ schnell die Perspektive, was kann ich denn daraus jetzt machen? Also wo kann ich dadurch was lernen? Und das hat mich auf jeden Fall die Musikgeschichte sehr, sehr schnell gelehrt, dass das möglich ist. Und das habe ich immer wieder auch in den Biografien von Musikern und Musikerinnen entdeckt, dass eigentlich gewisse Krisen manchmal die Initialzündung waren, dass etwas Tolles daraus entsteht. Also Billy Joel, den ich sehr, sehr verehre, der auch vielleicht der Grund ist, warum ich angefangen habe, Klavier zu spielen, hatte 1971, zwei Jahre bevor er mit Piano Man einen Welterfolg gefeiert hat mit der Ballade, die übrigens in einem Dreivierteltakt steht, was ja auch relativ selten in der Musik ist, der hatte so schlimm Liebeskummer, dass er versucht hat, kleine Triggerwarnung, also ist jetzt hart, er hat versucht, sich mit Möbelpolitur das Leben zu nehmen. Also es war so schlimm für ihn. Und dann wurde er in eine Psychiatrie eingewiesen, also auch war auch wohl freiwillig, er ist da auch wohl selber hingegangen, hat dann aber nach einer gewissen Zeit, also so schildert er das in seiner Biografie auch, festgestellt, okay, Mist, hier sind Leute mit richtigen Problemen, also nicht nur Liebeskummer, ich gehe mal lieber wieder raus. Und dann hat er auch für sich gesagt, aber ich habe wenigstens die Musik, also ich kann meinen Schmerz kanalisieren über die Musik. Und obwohl er von Beethoven alles rauf und rückwärts spielen kann, also ist ein super Pianist, fängt er auf seinem ersten Album, in der ersten Single, einfach nur 8-mal hintereinander mit G-Dur in der Grundstellung an, also ein ganz einfacher Akkord. Aber dann entfaltet sich plötzlich so eine tolle Akkordvielfalt und die ganze Liebe für diese Frau kommt herausgeflossen in dem Lied She's Got Away. Und da sind teilweise Akkorde drin, die klingen so, als würden sich die Beatles und Beethoven High Five geben. Also der war auch großer Fan von Beatles damals. Und auch darüber sieht man, dass aus einem großen Schmerz eine wundervolle Karriere entstehen kann, die anderen Menschen auf dieser Welt wieder sehr viel geben kann. Sehr viel Trost und sehr viel Wärme. Und ja, das habe ich bei Billy Joel dann auch entdeckt irgendwann.
Ja, ich erzähle manchmal auch im Scherz, dass ich Songs schreibe so aus musiktherapeutischen Gründen. Also ich kenne das, was du erzählst, auch selber sehr gut. Und da ist Musik ja letztlich auch ein Tool. Und ich glaube auch, wenn wir mit Jugendlichen in der Schule Musik machen und die eigenen Songs schreiben, das habe ich auch schon gemacht. Und das machen ja viele LehrerInnen auch. Da erlebt man das so wirklich mit und das macht den Job auch so menschlich und interessant, wenn die dann wirklich sich öffnen, weil sie selber Songs schreiben über ihr Leben und dann kommen die Eltern ins Konzert und hören das und weinen dabei. Und ich glaube auch, das sind so Kräfte des Musikunterrichts, über die wird viel zu wenig gesprochen. Also was das dann mit so einer Community macht, also die Community im Klassenraum und dann auch auf Konzerten, wo das geteilt wird.
Und welche Rolle spielt Rapmusik aktuell in der Schule? Also meine Erfahrungen beschränken sich auf 4 Jahre Blog-Seminare geben an der Humboldt-Uni, das habe ich gemacht und dann habe ich Zivildienst mit 18, 19 absolviert und das war in einem evangelischen Gemeindezentrum, da gab es auch ein gewisses Musikangebot und das war 2001, 2002. Damals erinnere ich mich schon, dass junge Leute eher, die so 15, 16 waren, Lust hatten, ihre Gefühle über gerappte Zeilen zum Ausdruck zu bringen. Wie ist das deiner Erfahrung nach heutzutage?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es kommt auch heute immer noch stark auf die LehrerInnen an und was die so können und was sie sich trauen auch zu tun. Weil die Jugendlichen haben ja dann einen Vorsprung, also einen Wissensvorsprung und da fühlen sich manche LehrerInnen dann vielleicht unwohl mit. Aber es gibt auch coole, die sich darauf einlassen und da gibt es schon viele Ansätze. Also ich denke gerade an einen Berliner Musiklehrer, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe in Neukölln, der also ritualisiert im Musikunterricht so in Klasse 7, 8, 9 hatte, dass in jeder Musikstunde ein Song von jemandem aus der Gruppe angehört wird und man muss wirklich den Song bis zum Ende leise anhören und darf erstmal gar nichts sagen. Da war er ziemlich hart und da kam natürlich immer ganz viel Rap oder Hip-Hop, aber auch K-Pop und so Sachen, die dann manche Mädchen vielleicht eher toll finden oder auch türkische Sachen. Der nimmt das dann und öffnet sich für diese Musik und versucht auch zu verstehen, wie die funktioniert und versucht es dann auch mit Inhalten zu verbinden, die im Musikunterricht auch irgendwie vorkommen sollen. Zum Beispiel bewusstes Hören, wie ist diese Musik gemacht, und sagt dann zum Beispiel bei einem Hip-Hop-Song, das sind ja lauter Mollakkorde, gibt's da überhaupt mal Dur, und versucht so ein bisschen Interesse auch für die Machart von Musik herzustellen. Nimmt sich aber auch ganz viel Zeit, um über die Musik zu reden und warum die Jugendlichen die mitbringen und holt so deren Identitäten, deren individuelle Identitäten in den Musikunterricht.
Wow. Und du hast gerade noch etwas angesprochen, was ich hochinteressant finde. Der Anteil an jungen Menschen, die Migrationshintergrund haben, ist ja wahrscheinlich aktuell viel höher als noch zu meiner Zeit, als ich zur Schule ging. Ich selber habe aber auch eine Art Migrationshintergrund. Also meine Eltern kommen aus Schlesien und meine Mutter hat mir als erstes polnische Schlaflieder vorgesungen. Damit bin ich groß geworden. Wobei, sie hat mir zum Beispiel immer als Schlaflied Killing Me Softly vorgesungen. Also ich habe viel geschrien als Kind offenbar. Aber in der polnischen Version, also das Lied wurde ja erstmal durch Roberta Flack in den 70ern sehr groß. Es war übrigens, kleiner Fun Fact, eingesetzt zwischen New York und Los Angeles von einer Fluggesellschaft als Beruhigungsmusik. Das muss man sich mal vorstellen. Killing Me Softly als Beruhigungsmusik. Und dann hat Roberta Flack das da gehört und dann gedacht, oh, das ist aber ein tolles Lied. Und dann über 3 Ecken wurde das richtig berühmt. Und dann habe ich irgendwann in den 90er Jahren aber zum ersten Mal die Version der Fugees gehört, die haben es ja auch nochmal gecovert. Und da dachte ich erst als junger Mensch, oh, wie dreist haben die beim polnischen Lied gut geklaut, weil ich ja die übersetzte Version meiner Mutter kannte. Und also ich glaube schon, dass die Art zu singen, die ich jetzt so erfahren habe, aus dem, sag ich mal, deutsch-polnischen Bereich, auch mit einem englischen Repertoire einfach, jetzt nicht so unterschiedlich ist zu der Musik, wie viele in Deutschland aufwachsen durchs Radio oder allgemein. Aber ich glaube schon, wenn jemand aus der Türkei kommt oder auch aus Ländern, wo einfach im ja, im Gesang, jetzt mal eurozentristisch formuliert, mehr Melismen drin sind, ja, also wo irgendwie mehr passiert, dann bringt man sozusagen eine andere kulturelle Vorstellung mit. Und das finde ich dann für Lehrende auch anspruchsvoll, das irgendwie auch aufzugreifen und abzufangen. Und ich finde auch hochspannend, was wir gerade in der aktuellen Popmusik so vernehmen können. Iliver, also sie hat jetzt gerade mit Apache 207 eine Single herausgebracht und Apache hat ja mit Udo Lindenberg zusammen den größten Hit als Single veröffentlicht letztes Jahr, den es jemals in Deutschland gab. Ich glaube mit 26 Nummer 1 Platzierungen in Deutschland und hat den Rekord von einer Boney M Nummer und von Despacito gebrochen. Also dadurch ist Apache, der eigentlich aus dem Deutschrap kommt, auch für, sag ich mal, viele Mainstream bekannter geworden und auch Leute, die jetzt sonst mit der Musik nicht viel anfangen können, sagen zumindest, ja, Komet war ganz okay, hat man vielleicht jetzt ein bisschen oft gehört, aber die Nummer war ganz nett. Und er wiederum hat jetzt mit Iliver was gemacht, die in Recklinghausen geboren wurde, aber in ihrem Gesang wirklich viele dieser Melismen hat und Ausschmückungen, die unsere Hörerwartungen, ja, so minimal herausfordern. Also es ist natürlich auch R&B geprägt und amerikanisch, aber man hörte einfach, dass das, es steht einfach dafür, wie sich Deutschland in den letzten Jahren auch entwickelt hat, in gewisser Weise. Und ich weiß nicht, ob das jetzt noch die richtigen Worte sind, bin ja auch ein bisschen raus aus diesem akademischen Sprachgebrauch, aber diese Interkulturalität wird da sehr deutlich. Also so habe ich das früher in Hausarbeiten reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob man sowas noch sagt.
Auf jeden Fall. Und wir sind ja im Podcast, also wir müssen hier nicht die ganze Zeit so akademisch reden. Ich habe mich gerade auch erinnert, ich stand mal an der S-Bahn-Station Hermannstraße und wartete einfach auf die nächste Ringbahn. Neben mir ging es plötzlich richtig los. Ein Mann fing richtig an zu singen und genauso wie du es beschreibst, so einen arabischen Klagegesang, aber der hatte ein dermaßenes Organ, also wie ein Opernsänger und ich bin erstmal so voll zusammengeschreckt und musste dann voll grinsen und war voll happy, dass ich das erlebe, weil das war echt so ein kleiner, besonderer Moment im Alltag, wo jemand einfach mal angefangen hat zu singen. Wenn ich mir überlege, was für Potenzial das im Musikunterricht hätte, wenn wir uns noch mehr trauen, dem zu öffnen, also genau das, was du eben beschrieben hast, es würde das Musikmachen, das Gemeinsame viel interessanter machen, weil Popmusik ist ja oft so sehr klischeehaft und man baut da aus dem Baukasten verschiedene Sachen zusammen. Da, ja, das hat noch so ein Potenzial, wenn sich dann Jugendliche wirklich trauen würden, das, was sie vielleicht zu Hause auch machen, in ihren Familien, und ich weiß, viele musizieren da auch, oder auch ihre Eltern oder Verwandte, das würde den Musikunterricht nochmal viel spannender machen. Und es gibt bestimmt auch schon LehrerInnen, die das machen und einbeziehen.
Ja, also mich würde mal interessieren, was es denn da für Methoden gibt, am Ball zu bleiben und gleichzeitig den Musikunterricht aktuell zu gestalten. Also wäre ich jetzt an einer Schule, ich glaube, ich würde so ähnlich vorgehen, wie ich es für meinen Podcast oder für meine Bühnenshows mache. Also meine hauptsächliche Arbeit ist eigentlich mittlerweile ungefähr 150 Mal im Jahr auf der Bühne zu stehen und meiner Show, die heißt Hitverdächtig, auch aktuelle Sachen immer wieder einfließen zu lassen. Und ich höre mir halt jede Woche bei Spotify, auch wenn ich diese App kritisch sehe, und es gibt ja auch andere wie Deezer und Apple Music und sowas, und ich höre auch wieder viele Schallplatten, aber da höre ich mir jede Woche die Neuvorstellung in Deutschland an. Und da nehme ich halt sowas wahr wie von Iliver und Apache und so. Und ich weiß nicht, ob das auch ein Zugang ist für Musiklehrerinnen und Lehrer, dass man irgendwie jede Woche mal so ganz kurz guckt, was passiert da eigentlich, und sich dann selber abgleicht, ah, das klingt aber interessant und warum klingt das jetzt für mich anders und so, und das dann vielleicht auch zur Diskussion stellt und vielleicht auch mal oft wirklich offen fragt und dadurch auch was lernt. Also weil, wenn mir jetzt jemand erklärt, ja, diese Melodie, die da singt, das erinnert mich an so ein Lied, was ich noch von meinen Eltern von 1993 kenne oder sowas, dann kann das ja auch total bereichernd sein, dass man dort irgendwie, dass sich so ein Puzzle zusammensetzt und ja, also ich weiß nicht, vielleicht schreibt uns ja jemand eine E-Mail nach diesem Podcast oder so. Würde mich mal interessieren, was es da so für Möglichkeiten gibt. Aber das wäre ich jetzt irgendwann nochmal an der Musikschule, wäre so mein Zugang, dass ich da sehr offen reingehen würde und auch wahrscheinlich erstmal selber sehr viele Fragen hätte an die jungen Menschen da.
Und du drehst den Spieß gerade rum und interviewst mich. Das finde ich ziemlich cool. Ist dir das auch aufgefallen?
Naja, vielleicht können wir das den Leuten nochmal erklären. Also ich durfte ja nach Lübeck kommen und ein Blog-Seminar geben, so ungefähr 6 Stunden lang war das geplant. Und es hat unglaublich Spaß gemacht. Und da waren ja auch Leute, die schon im Beruf stehen. Also da sind ja ein paar angereist netterweise, die mir hinterher auch ein paar E-Mails noch geschrieben haben. Das war richtig herzlich und toll. Und ich habe einfach gemerkt, wie mich das interessiert hat. Und ich habe jetzt im Sommer in Berlin 3 Shows hintereinander. 2 davon sind um 20 Uhr, eine Show ist aber um 15.30 Uhr. Und da hatte ich mal zum Spaß so gesagt, bei irgendeiner Ankündigung, ja, dann machen wir eine Kindershow, dann mache ich Sachen zu Rolf Zukowski und sowas. Und jetzt kriege ich die ganze Zeit E-Mails, wo die Leute fragen, war das jetzt eigentlich ernst gemeint? Also sollen wir mit den Kindern da kommen oder den jungen Leuten? Aber jedenfalls, um die Klammer wieder ein bisschen zusammenzukriegen, also ich selber überlege jetzt auch in meiner Bühnenshow, darum habe ich so viele Fragen. Und ich fand dieses Seminar so inspirierend, auch mit den Austauschen, mit den Leuten, die dort da waren. Ja, ich finde das wirklich eine sehr entscheidende Frage, wie vermittelt man heute modern und ansprechend jungen Menschen Musik und auch mal gute Musik? Also ich mache natürlich manchmal den Scherz auf der Bühne, wenn Eltern mich fragen, mein Kind hört Deutschrap, was soll ich tun? Dann sage ich immer, naja, einfach so ein bisschen mal unter die Playlist Beatles reinstreuen. Das ist dann so, als würde man Gemüse unter die Pommes schmuggeln.
Ja.
Ja, das ist natürlich dann ein Gag und dann kann man da abbrechen und nichts mehr sagen oder man überlegt sich wirklich was. Und also ich möchte jetzt nicht einen Kanon reproduzieren, den wir aus der Klassik kennen, in der Popmusik. Aber es ist tatsächlich so, dass es ein paar Filme gibt, jetzt aktuell in den letzten Jahren, die rausgekommen sind, die Musik behandeln, die vor 50 Jahren populär war. Also der Film über Queen, über Elton John, über die Beatles, Yesterday der Film, alles tolle Filme. Und diese Filme würden nicht funktionieren, wenn ich irgendeine Magie in diese Melodien stecken würde, dass die ganze Familie da reingehen würde und sagen würde, das war ein toller Film. Wenn man nur die Leute damit abholt, die dann Jugenderinnerungen haben, würde das nicht funktionieren. Da würde Hollywood auch nicht so viel Geld da reinbuttern. Ja, diese Filme sind erfolgreich, weil die auch junge Menschen abholen. Also es gibt gewisse Sachen, die sind auch in der populären Musik zeitlos, mit denen kann man arbeiten und ich glaube, die Leute auch begeistern. Und wir haben ja auch unglaublich starke Retro-Trends. Das ist vielleicht auch so eine Empfehlung jetzt meinerseits, sich mal wirklich klar zu machen, wie viel 80er und 90er in der aktuellen Musik drinsteckt. Und der erfolgreichste Song, der jemals bei Spotify hochgeladen wurde mit 8,2 Milliarden Aufrufen, ist ein Lied, der eigentlich ausschließlich mit 80er-Jahren-Sounds gebaut wurde. Also Weekend von The Weekend, Blinding Lights heißt der Song. Wurde übrigens von Max Martin komponiert, der vor 26 Jahren auch schon Hit Me Baby One More Time geschrieben hat für Britney Spears. Also ist einer der erfolgreichsten Songwriter. Und da kann man ja auch, wenn man vielleicht mit den 80ern groß geworden ist, auch selber mal gucken, hey, da kenne ich aber gewisse Sounds. Also vielleicht kann ich darüber die Leute wieder abholen. Also da kann man ja schauen, wie die Kompetenzen wieder zusammenkommen. Also guck mal, jetzt wollte ich mal Empfehlungen wieder geben, damit du nicht denkst, ich frage dich ja nur aus.
Ja, ich wollte dich ja ausfragen. Ich will noch mal kurz auf das antworten, was du gerade sagtest. Ich glaube, du hast den Trick eigentlich schon gesagt, wie Musikunterricht heute gut funktioniert. Also indem ich mich einfach öffne für die Musik, die da ist und gucke, also ganz offen, was kann ich damit anfangen? Und dann kann ich mich ja auch ein bisschen verabschieden von Schablonen, die ich vielleicht mal im universitären Bereich gelernt habe und einfach mit einem anderen Ohr rangehen und dann auch die Leute fragen, was findest du so toll an diesem Song? Erklär's mir. Und ich glaube, das hat viele Nebeneffekte. Also wenn wir so Musik hören und darüber sprechen, öffnen wir uns menschlich. Und wenn wir dann auch noch Musik machen, dann wird es anders sein, weil die jungen Menschen merken einfach, die Frau da vorne oder der Mann da vorne interessiert sich für das, was ich gut finde. Und dann entsteht daraus ein Vertrauen. Und all das wirkt sich aus, auch auf das Musikmachen. Und dadurch kann wiederum erst, glaube ich, so ein Feeling entstehen, was so wichtig ist, damit Musik das erreicht, was du beschrieben hast. Also es ist vielleicht manchmal bei den Beatles oder so, weil eine Melodie so toll komponiert wurde oder auch Freddie Mercury. Aber es ist ja auch das Gefühl, was sie transportiert haben. Und dafür muss man sich erstmal öffnen und verletzlich machen. Und das ist möglich in der Schule, auf jeden Fall.
Ich war immer sehr dankbar, wenn ich gespürt habe, dass mir jemand etwas vorstellt, zu dem die Person selber einen Bezug hat. Mein erstes Semester in Paderborn und Detmold war geprägt von einem ganz tollen Seminar bei Herrn Professor Jürgen Arndt, an dieser Stelle auch schöne Grüße. Und der hat uns eine Nummer von David Bowie vorgestellt, Day In, Day Out. Und das ist jetzt meines Wissens nicht ein großer Hit von David Bowie. Also da hat er natürlich viel, viel größere Hits gehabt. Aber die Art und Weise, wie er den Song vorgestellt hat und wie er erstmal uns den hat hören lassen. Dann kam er später auch mit Noten an, die natürlich in der Popmusik nicht Ausgangspunkt einer Komposition sind. Das muss ich dann auch erstmal verstehen. Das sind ja immer Interpretationen davon, ja. Aber trotzdem hat man gesehen, aha, also es geht Tag ein, Tag aus, hier geht's darum und hier ist so ein Akkordpendel. Also es dreht sich immer um zwei Akkorde am Anfang und so. Das fand ich so spannend und ich glaube, dieser Song wäre in meinem Leben völlig an mir vorbeigegangen. Aber dadurch, dass ich gemerkt habe, dass da vorne ein Dozent stand, der diesen Song bewusst ausgewählt hat, weil er darüber was vermitteln wollte und der den wahrscheinlich auch selber irgendwie cool fand, weil er David Bowie mochte, das hat mich dann wieder gekriegt. Also ich glaube, was du gerade so schön gesagt hast, klar, es ist immer eine Gefahr, in Fettnäpfchen reinzutreten, weil man sich dann doch mit irgendwas nicht auskennt und weil irgend vielleicht jemand in der Klasse das dann auch ausnutzen will oder so. Aber ich glaube, Dinge werden im Leben halt oft nur gut, wenn man gewisse Risiken eingeht, also sich auch mal verletzlich macht, ja. Da wären wir wieder bei Ruth, damals aus Gelsenkirchen. Und deshalb muss man einfach mal vielleicht so einen Schritt wagen und sich mal abgleichen und dann vielleicht ein bisschen öffnen. Und dadurch kann vielleicht Musikunterricht besonders schön und gut funktionieren, dass man 30 Jahre später in einem Podcast noch drüber sprechen mag.
Also ich hab mich jetzt an was anderes erinnert. Vor ein paar Wochen war ich bei einer Studentin im Unterricht. Ich besuche die dann im Bachelorpraktikum und da ist genau das passiert, was du gerade beschrieben hast. Die hat Wish You Were Here vorgespielt und die merkten einfach, sie findet das mega geil und ist so, hat so richtig sich Gedanken gemacht, wie sie diesen Song vermitteln will. Und ich habe auch selten erlebt, dass Jugendliche so aufmerksam zugehört haben und wirklich ehrliche Fragen gestellt haben. Also es waren richtig ehrliche Fragen und war so dabei und dachte, cool. Also und ich denke auch, dass das was bewirkt und mit allen Menschen was macht. So, jetzt will ich aber noch mal in eine andere Richtung mit dir gehen.
Aber dürfte ich noch einen kleinen Einwurf machen?
Ja.
Ich glaube, das ist das Tollste an der Schulzeit, wenn man hinter ein, zwei Personen hat, an die man sich erinnert von damals, die irgendwie einen Eindruck hinterlassen haben. Und bei mir persönlich war das die Musiklehrerin und auch die Deutschlehrerin, weil ich einfach irgendwie lesen wollte und ich wusste nicht was. Und dann habe ich die mal gefragt nach dem Unterricht und dann kam die wirklich mit 5, 6 privaten Büchern an, die sie mir alle dann geliehen hat oder auch fast geschenkt oder so. Und die waren alle ein Volltreffer. Und ich habe die mir dann, glaube ich, nachgekauft oder ich durfte eins behalten und ich kann immer noch in meinem Bücherregal schauen und nach über 30 Jahren erinnere ich mich dran. Ich erinnere mich an das Buch, ich erinnere mich daran, warum die Lehrerin mir das vorgestellt hat und so und das hat mich unglaublich geprägt und ich glaube, ich hätte selber auch nicht irgendwann ein Buch geschrieben, hätte ich diese 5, 6 Bücher von ihr nicht gelesen. Gut, wir sind hier in einem Podcast für Musikpädagogen, das weiß wahrscheinlich jeder jetzt selber, aber diesen Eindruck, den man hinterlassen kann, der ist so riesig und so wertvoll. Also ich glaube, diese gesellschaftliche Verantwortung, die man da hat, kann groß erdrückend sein, aber sie kann auch ganz wundervoll sein.
Ja, danke für diese schönen, bestärkenden Worte. Hier fangen gerade die Kirchenglocken an zu läuten. Vielleicht hört man das jetzt noch ein bisschen. Das passt das total. Passt ja.
So, jetzt darfst du weitermachen mit, du hast ja noch was.
Womit wollte ich eigentlich weitermachen?
Ja,
du hast, als du uns besucht hast, auch über Fehler gesprochen und den Umgang mit Fehlern. Und das ist aktuell in der pädagogischen Diskussion auch ein großes Thema. Und jetzt wollte ich von dir einfach mal wissen, warum du dieses Thema ausgewählt hast für deine Shows.
Ja, also ich hatte irgendwann mal eine Radiokolumne gemacht, die sich darum drehte, wie Fehler und Zufälle zu Kreativität in der Musikgeschichte geführt haben. Und mir sind dann einfach immer mehr Beispiele untergekommen, die ich ganz faszinierend fand. Also das habe ich ja in Lübeck auch vorgestellt, das mache ich auch bei meiner Bühnenshow. Das ist wirklich mein Lieblingsbeispiel. Roxanne von The Police, Sting will anfangen zu singen in einem relativ kleinen, selbstgebauten Tonstudio. Und er war etwas zu nah am Klavier dran. Er wollte singen, aber ist dann mit dem Hintern aus Versehen ans Klavier gekommen und hat einen Akkord gespielt, einen recht kakophonischen Klang, wenn man so will. Und dann hat er auch noch gelacht. Und das haben die einfach drin gelassen. Also die hätten es auch schneiden können. Das wäre kein Problem gewesen. Und nochmal neu ansetzen. Auch damals hat man auch in selbstgebauten Studios viele Takes aufgenommen. Das war gar kein Problem. Aber dann haben die sich gesagt, irgendwie, naja, das macht das Intro von diesem Song jetzt einfach einzigartig. Und da ist eine gewisse Magie drin. Das kriegen wir auch nicht reproduziert. Und die haben wirklich versucht, den Akkord mal so nachzuspielen. Das haben die erstmal nicht hinbekommen. Also nicht mit dem Hintern, sondern mit der Hand. Das haben die nicht geschafft. Und das war dann einfach eine ästhetische Entscheidung. Und ich habe dann irgendwann angefangen, solche Beispiele zu sammeln. Und da gibt es noch ganz andere Fälle. Der Song Land of the Thousand Dances, der war erstmal ja, ganz nett. Und dann wurde er mal gecovert und dann hat aber ein Sänger, weil er die Nacht durchgesoffen hatte, den Text vergessen im Studio und hat angefangen zu singen, na, 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 na. Und alle so, das ist ja cool. Aber der hatte einfach nur den Text vergessen und dadurch ist dieses Lied nochmal zum richtigen Hit geworden. In den USA kannte in den 70ern irgendwann jeder dieses Lied. Sowas finde ich einfach faszinierend, weil wir leben einfach in Zeiten mit hohen Perfektionsansprüchen. Ja, jedes Foto, was wir hochladen bei Instagram oder was weiß ich wo, braucht irgendwie so ein Filter. Alles muss perfekt sein. Und ich finde es halt toll, wenn es ja so eine Art Gegenbewegung gibt. Also wenn man einfach mal sagt, nee, Fehler und Schwächen sind dafür da, dass etwas Besonderes entstehen kann in gewisser Weise. Und das kann uns die Musik in so vielen Beispielen zeigen. Und das ist so mein Grundansatz bei allem eigentlich. Das, es klingelt hier gerade, Entschuldigung, ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe auch nichts bestellt, glaube ich. Oder vielleicht habe ich wieder irgendwelche Vinylplatten bestellt, das kann natürlich sein.
Ja.
Aber da haben wir es wieder, ne? Kleiner Fehler hier im Podcast, ist nicht schlimm, man kommt ein bisschen raus. Aber das ist ein Thema, was mich begleitet schon ganz lange und es wird mich auch weiter begleiten.
Ja, danke, dass du es nochmal erklärt hast. Du sprichst mir aus der Seele oder aus dem Herzen, weil ich nämlich auch glaube, dass viele einen sehr hohen Perfektionsanspruch haben. Und ich habe auch Studierende, die geben das mittlerweile auch offen zu und schreiben dann auch so in Portfolios, ich merke, das ist ein Problem und ich möchte das gerne ändern. Und dann sage ich, ja super, dann arbeite daran. Also ich kenne das von mir selber auch. Man setzt sich so unter Druck, will funktionieren, alles soll perfekt sein. Aber wenn man zum Beispiel mit anderen Menschen arbeitet oder Musik macht oder generell auch lebt, egal was man tut eigentlich zusammen, kommt da so ein Druck rein und der ist eigentlich nicht produktiv. Also der führt eigentlich nicht zu einer guten Atmosphäre, in der man schön was zusammen schaffen kann. Und darum finde ich das auch gut, dass es irgendwie aktuell so thematisiert wird mit positiver Fehlerkultur und so weiter. Und letztlich machst du das ja auch. Du propagierst die positive Fehlerkultur, oder?
Ja, genau. Das ist die Idee dahinter. Und wie sieht das bei euch oder bei dir dann praktisch aus, wenn du sagst, das wird mehr diskutiert und so und wird wahrgenommen? Also worüber nimmt man das wahr?
Das ist einfach auf Tagungen auch oft Thema. Also dass das so ein pädagogisches Mindset sein sollte. Und ja, wenn ich mir Jugendliche angucke, die ich auch hier so kenne, die setzen sich ganz schön unter Druck, weil die Zeiten sind viel unsicherer geworden als noch in den 90ern, als wir so Kinder waren. Also das war eine viel unbeschwertere Zeit. Und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn man in der Schule vorlebt, wir können alle Fehler machen und es kann auch lustig sein und es kann dann sogar Teil unserer Produktion bleiben, wie jetzt bei Roxanne. Und ich glaube, das führt insgesamt zu einer entspannteren Haltung, zu einem entspannteren Zusammenleben und zu einfach einer schöneren Zeit, die man zusammen hat.
Exakt. Da möchte ich eine Buchempfehlung raushauen und zwar von Henning Beck, das Buch Irren ist nützlich, warum die Schwächen des Gehirns unsere Stärken sind. Meiner Erinnerung nach geht es in dem Buch sehr stark darum, dass wir eigentlich nicht besser werden können in irgendeiner Disziplin, wenn wir halt nicht die Fehler machen, ja, und sozusagen daraus lernen können. Also ich merke das auch total jetzt bei meiner Laufbahn als Bühnenkünstler, da geht man erstmal auf offene Bühnen, das war früher glaube ich nicht so einfach, heute ist das ein bisschen mehr verbreitet und die sind wirklich dafür da, um Fehler zu machen, also um dann wirklich zu merken, nee, dieser Gag funktioniert hier nicht oder hier habe ich jetzt auf den Zwischenruf nicht so gut reagiert. Und dann gibt es noch diese These vom Tipping Point, dass man 10.000 Arbeitsstunden haben müsste, um irgendwas gut zu machen. Das kann ich sehr bestätigen. Also je öfter man irgendwas macht, desto besser wird man da eigentlich in der Regel, wenn es gut läuft, kann auch schlechter werden, aber dass man dann einfach sich sagt, okay, jetzt habe ich hier was gelernt und das mache ich beim nächsten Mal einfach anders. Das ist einfach unfassbar wichtig. Und ja, interessant, dass du auch sagst, dass in der Pädagogik sich das gerade so ein bisschen durchsetzt in Texten. Würde mich auch sehr freuen, wenn du mir diese Texte schicken magst und die Referenzen, das würde ich mal gerne ein bisschen reinlesen, weil ich glaube tatsächlich, wie du auch gesagt hast, das führt auch zu einem entspannteren Umgang mittelfristig innerhalb der Gesellschaft und bringt uns als Gesellschaft weiter, bin ich mir ganz sicher.
Und jetzt sind wir wieder bei einem großen Thema Gesellschaft und wie wir die irgendwie mitgestalten können, was ja auch Thema in diesem Podcast ist. Ich habe so bei dir gedacht, du bist als Dr. Pop ja auch ein Musikvermittler. Du gehst auf eine Bühne und vermittelst Musik und da sind Menschen vor dir. Und was ist dir da wichtig in deinem Job als Dr. Pop?
Mir ist wichtig, dass die Leute, wenn die es nicht eh schon machen, mitnehmen, was für eine große Wirkung Musik auf uns hat und was, wie viele Chancen da drin stecken. Also wie uns Musik bei der Kreativität unterstützen kann, wie es uns als Gesellschaft befrieden kann, mehr zusammenbringen kann. Ich bringe da unglaublich viele Beispiele aus der Musikgeschichte, Sachen aus der Klassik, die aber auch in der Popmusik immer noch weiterleben. Also mein Lieblingsbeispiel ist natürlich sehr bekannt, aber diese Geschichte von Pachelbel aus dem 17. Jahrhundert, der Kanon in D-Dur, der sich in so vielen Songs wiederfindet, in allen Genres. Also selbst bei Green Day im Punkrock steckt es drin, aber dann auch wieder bei den Pudis oder bei Maroon 5, die haben jetzt vor ein paar Jahren einen Welthit mit Milliarden Streams aufgrund dieser Pachelbel-Sequenz gebaut und so. Und das finde ich einfach so faszinierend, dass es einfach so gewisse magische Melodien oder Akkorde gibt, die uns seit Jahrzehnten über Generations- und Ländergrenzen hinweg einfach gut tun und die man gerne hört. Und da findet man so viele Beispiele. Allein die Tatsache, dass der Mensch getanzt hat und gesungen hat, bevor er eigentlich gesprochen hat, ja, das ist ja auch relativ erwiesen. Oder dass die ältesten Lieder auf dem Planeten Wiegenlieder sind. Seit 100.000 Jahren singt man vor. Aber man weiß erst seit glaube ich, ungefähr 20 Jahren durch eine Untersuchung in England, dass beim Vorsingen von Wiegenliedern bei Kindern ein Cortisol gebildet wird, was in zwei Richtungen funktioniert. Also einmal beruhigt es Kinder, dass sie einschlafen, das ist ja auch eigentlich so die Hauptidee, aber gleichzeitig weiß man auch, dass zu lethargische Kinder durch Wiegenlieder aktiviert werden. Und man geht davon aus, in der Evolution, dass Kinder mit singenden Eltern höhere Überlebenschancen hatten. Und das sind so Erkenntnisse, die finde ich so umwerfend, dass ich gar nicht anders kann, als die auf der Bühne zu erzählen. Also wir lachen auch und machen auch Quatsch und ich habe da auch 80er-Jahre-Instrumente auf der Bühne und baue so Songs so ein bisschen nach. Aber diese Grunderkenntnisse sind mir sehr wichtig und die referiere ich da nicht einfach, sondern versuche die auch mit Musikbeispielen rüberzubringen, wo die Leute dann manchmal automatisch mitsingen bei Melodien und die gehen dann hoffentlich ja auch ein bisschen berührt aus diesen Nummern heraus. Das ist so eine Grundidee, einfach am Ende zu sagen, lasst mehr Musik in euer Leben und gibt jungen Menschen auch die Chance, irgendwie Zugang zu guter Musik zu haben, weil da gibt's wirklich Unterschiede. Also jede Musik hat ihre Berechtigung, aber manche Musik vielleicht ein bisschen mehr als andere. Ja.
Dann hat ja deine Mutter alles richtig gemacht, als du klein warst und meine im Übrigen auch. Die hat auch für mich und dann mit mir gesungen. Also vielen Dank an unsere Mütter. Wir haben schon einige gegrüßt, beziehungsweise du. Und vielen Dank dir für deine Zeit und deinen Besuch in Mehr als Töne.
Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank für die schönen Fragen.
Das war die 76. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich noch einmal ganz doll bei Markus für seine große Offenheit in diesem Gespräch, die mich persönlich echt beeindruckt hat. Wir beide freuen uns über einen Kommentar auf der Seite mehralstöne.podigy.io oder über eine Mail von dir an info@doktor-pop.de. Hier bei Mehr als Töne ging es in der 57. Folge mit Peter Klose und Kai Kriowski auch bereits um Popmusik in der Schule. Wenn du also direkt im Thema bleiben willst, dann scrolle zu dieser Folge vom 17.05.2022 zurück. Die nächste frische Folge gibt es im Juni oder Juli, wie gewohnt bei Apple Podcasts oder Spotify. Bis dahin wünsche ich dir, wie immer, viel Spaß beim Musik machen, hören und unterrichten.